Mentes.
Staffel 1, Episode 26 von Evo Mentes.
Heute geht es um Erinnerungsstücke und eine Fortsetzung des Themas Haushalt.
Okay, aber die Dinger, die da rumwuseln, sind das immer noch diese Haushaltstribbles?
Nein, das ist Clutter in Motion.
Ach, echt?
Doch wirklich,
Clutter in Motion. Evo Mentes!
Herzlich willkommen bei Evo Mentes. Falls ihr die vorhergehende Episode nicht gehört haben solltet, würde es sich vielleicht anbieten, dass ihr die hört, weil ich mehr oder weniger direkt dran anknüpfe. Ich hatte das letzte Mal viel geredet über verschiedenste Themen, angefangen von Haushaltstribbles, dann warum wir so viel Zeug im Haushalt haben, es nicht wiederfinden, wir verschiedene Hobbys haben, bei dem man dann irgendwie Dinge behält und das gerade im Kontext mit ADHS und diesem Ganzen, was ich so gerne Neurex A getauft habe, doch oft eine große Rolle spielt. Das war also mal ein Teil dieser ganzen Sachen, wieso wir Haushaltstribbles haben. Also Haushaltstribbles war eben anknüpfend daran an eine Star Trek-Episode, bei dem sich so kleine plüschige, flauschige Dinger halt total viel vermehren, obwohl man nie sieht, wie sich die vermehren, weil irgendwie sie tun irgendwie nichts, außer so ein bisschen gurren und andere süße Laute von sich geben. Aber irgendwie werden es immer mehr. Und mit Haushaltstribbles haben wir ansonsten auch viel zu tun. Da wissen wir dann immer nicht, wo gehören die alle hin? Wo soll ich die überhaupt alle hinstopfen? Die haben gar nicht ihren eigenen Platz. Dann liegen sie irgendwo rum. Da hatte ich ja gesagt, das ist dann das, was man auch gerne Clutter nennt oder Zeugs, gruscht. Kommt einfach daher, ich mache irgendwas. Ich mache irgendwelche Sachen. Ja, also das ist quasi die Kurzfassung von dem großen Hobby, wo ich mir lauter Sachen anschaffe. Und dann irgendwann das Hobby halt dann irgendwie sein lasse und dann habe ich das ganze Zeug noch. Gibt es ja auch kleinere Aufgaben, die ich mache. Ich muss schnell noch einen Kuchen backen. Also in der Küche noch Mehl und hier die Eier und ja, dann liegen die ganzen Reste irgendwie noch so halb rum und so weiter. Und dann habe ich den Kuchen im Ofen und ich muss ja noch verschiedene andere Sachen machen und der Kuchen ist irgendwann fertig und alles wunderbar erledigt. Aufgabe erledigt. Nein, eigentlich nicht. Weil eigentlich gehört es zur Aufgabe, nicht nur die Sachen vorher zu besorgen, also zu planen, ich will es machen. Was brauche ich dafür, das Zeug zu besorgen, herzurichten, dann tatsächlich das Ausführen, den Kuchen machen und backen, so wie es im Rezept steht. Ja, und das ist das Blöde. Mit Kuchen backen haben wir oft dieses Rezept im Kopf. Das beginnt damit, dass du die Zutaten schon hast, irgendwie zusammenrührst und am Ende das Ding backst und dann ist es fertig. Aber zu dem Rezept, zu der eigentlichen Aufgabe gehört halt sowohl die Vorbereitung, das Zeug zu besorgen und zu planen, als auch die Nachbereitung. Also mach deine blöde Form wieder sauber, wisch den Küchentisch von dem ganzen Mehl ab, schmeiß die alten Eierschalenreste auf den Kompost. Dieses ganze Zeug außenrum, das wird dann gerne vergessen, weil die Aufgabe ist ja abgehakt und Sachen, die abgehakt sind, da ist der Dopamin-Effekt dann auch nicht mehr da. Ich hab's ja erledigt. Ich habe ja das, was ich im Kopf hatte, das ich machen muss, den Kuchen machen, habe ich ja erledigt. Oder ich habe ja das, was ich machen wollte, nämlich da das Bild an die Wand hängen. Also ich habe da in die Betonwand irgendwie mit dem Schlagbohrer irgendwie das Loch gebohrt, den Dübel dann rein, habe quasi endlich rausgefunden, wie welche Bohrergröße und welche Dübelgröße mit welcher Schraubengröße zusammenpassen. Hatte zum Glück die richtige Schraube dann. Das war das auch, was ich gemeint hatte, dass es immer schön ist für so kreative Flows irgendwie, wenn man dann alles Material bereit liegen hat und nicht an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Also doch, wir hatten die passende Schraube, weil wir einfach 50 verschiedene Schraubentypen inzwischen haben und uns da perfekt drin auskennen. So, und ich habe das Bild dann da hingehängt und war fertig. Fertig, Aufgabe erledigt. Nein, weil die Bohrmaschine liegt noch da rum mit den ganzen verschiedenen Bohrern, die ich ja gebraucht habe. Dann die Dübel, da hatte ich ja nicht nur einen, sondern bis ich das rausgefunden hatte, hatte ich ja 5 verschiedene Dübel und 2 Schachteln mit verschiedenen Dübeln. Dann die ganzen Schrauben, die ich da rausgelegt hatte, damit ich die richtige brauche, die liegen auch noch alle da. Dann der Staub, der Bohrstaub irgendwie, ist zum Teil noch hinten drin irgendwie. Und so habe ich das alles dann da liegen lassen, inklusive der Verlängerungsschnur, also Elektroverlängerungsleitung quasi, die ich gebraucht habe, um mit der Bohrmaschine an die richtige Stelle zu kommen. All das liegt noch rum. All das wäre jetzt noch zu tun und aufzuräumen. Und das ist unter Umständen sogar gar nicht so wenig, weil beim Hinräumen habe ich auch schon ziemlich viel Zeit damit zugebracht, immer wieder was zu suchen, immer wieder was herzuräumen. Das ist unter Umständen ja, ich sag mal, ein Drittel der Zeit, die ich darauf verwende, ist nur dieses ganze Zeug rauszuziehen und zu holen. Aber es ist quasi so stark verschränkt mit dem Tun der Aufgabe und auch so zielführend hin, um diese Aufgabe, dieses Bild da an die Wand zu kriegen, dass ich das halt gar nicht so stark wahrnehme. Dann dieses Bild an die Wand wirklich zu schrauben, zu machen, also dieses Loch zu bohren und so weiter, okay. Das ist eine gewisse Aufgabe, aber die ist gar nicht so groß. Das ist ein Drittel oder sogar weniger als ein Drittel. Und dann käme aber nochmal so ein Drittel, das Zeug wieder ordentlich wegzuräumen. Und das wird nicht gemacht, weil es ist ja schon erledigt. Das Bild ist ja schon an der Wand. Und so passieren halt öfter Sachen. Und das ist jetzt genau dieser Trick mit diesem Gruscht oder dem Clutter, wie man auch so schön sagt im Englischen. Es gibt halt Clutter in Motion. Also ich räume das ganze Zeug raus, hab's halt da liegen, weil ich bin gerade an dieser Aufgabe. Oder ich backe gerade den Kuchen. Natürlich liegen jetzt hier noch irgendwie die Eierkartons und die Eierschalenreste rum und die leere Mehlpackung und sonstige Sachen. Ich tue gerade Dinge. Ich habe ein aktives Sammelsurium an Sachen, die da sind. Die werden benutzt. Die sind noch im Kontext auch benötigt. Das wäre völlig widersinnig, jedes einzelne Teil sofort irgendwo wegzuräumen und immer wieder versuchen, alles ordentlich zu haben. Nein, es ist gerade in Bewegung quasi noch. Clutter in Motion. Selbst am nächsten Tag ist es vielleicht quasi noch als was in Bewegung zu bezeichnen. Also es gibt ja Leute, die wirklich, keine Ahnung, sehen, dass du irgendwie 10 Minuten was anderes machst und sagen, du hast dein ganzes Zeug nicht aufgeräumt, liegt alles rum, ist ein Saustall. Das kann tatsächlich auch passieren, wenn man bloß einen Block und einen Stift am Tisch hat liegen lassen. Es gibt Leute, die sind so gestrickt, dass sie so eine perfekte Ordnung einfach brauchen, die so ein starkes Bedürfnis danach haben, dass sie in eine komplette innere Unruhe kommen, wenn irgendwas am Tisch liegt, was nicht direkt benutzt wird. Und jemand mal 10 Minuten weggeht, am Klo ist, kurz vielleicht wo anruft oder vielleicht kurz was einkaufen geht oder dergleichen, kurz mit dem Hund rausgeht und da liegt ja noch alles rum. Kann ja, der hat das da liegen gelassen. Der macht nachher da weiter mit. Nein, das muss man doch aufräumen. Kann, ja, man kann immer sofort wieder alles wegräumen. Das ist aber halt nicht effizient, wenn du nachher mit weitermachst. Es ist aber sinnvoll und notwendig, wenn du nachher nicht weitermachst natürlich, wenn du sagst, ja, ich habe damit angefangen und nachher hatte ich dann keine Lust und dann liegt es da 5 Wochen rum. Je nachdem, welche Erfahrung du da so gemacht hast oder ob du das Bedürfnis hast, ich will immer einen freien Tisch da haben. Und das einfach eine Ressource ist quasi für dich, dass ich sagen kann, dieser freie Tisch ist eine Ressource, die will ich jederzeit zur Verfügung haben, weil wenn ich mir einen Gedanken mache, wenn ich selber mich irgendwie hinsetzen will und irgendwas tun will, muss ich einen freien Tisch vorfinden. Und das ist total störend für mich quasi, wenn der Tisch nicht frei ist und ich den nicht benutzen kann. Ich ihn erst wegräumen müsste, weil dann weiß ich nicht, wohin mit den Sachen, die sind von jemand anderem. Ja, dann habe ich das Problem, dann stecke ich da fest. Oder ich das Problem habe, dass ich quasi mich gar nicht traue, es wegzuräumen, weil ich sage, das ist nicht meins. Also keine Ahnung, aus ideologischen Gründen quasi, ich räume doch nicht jemand anderes Zeug weg, das mache ich doch nicht. Oder ich sage, nee, ich weiß ja gar nicht, dann kriege ich geschimpft, wenn ich das wegräume, weil dann mache ich es vielleicht irgendwie falsch oder bringe es durcheinander oder sonst was. Also ich bin blockiert. Die Ressource ist belegt an einer Stelle und wird aber gerade gar nicht aktiv benutzt quasi. Die darf da nicht belegt sein. Ein super Problem, was man auch immer in so Gemeinschaftsräumen, also sei es in der Arbeit oder in Vereinen oder auch im familiären Bereich oder sonst was immer wieder hat, wo man sagt, dürfen solche Sachen mit irgendwelchen Experimentalaufbauten, temporären Dingen und so weiter belegt sein? Wie lange dürfen sie belegt sein? Wann fängt an, jemand sich drüber aufzuregen? Wann berechtigt drüber aufzuregen? Wie ist das Ganze organisiert und gegeneinander zu stellen? Das mal strukturiert überhaupt mal aufzuschreiben quasi, was da an verschiedenen Interessen und Konzepten und so weiter gegeneinander läuft und wie man das Ganze dann sauber auflöst, überfordert die meisten Leute komplett. Ja, man kann es aber machen. Man kann sich diese Gedanken machen, aber es überfordert die meisten komplett, deswegen machen sie es nicht. Deswegen macht es jeder irgendwie, regt sich dann über den anderen auf, streitet sich lieber und so weiter. Wo ich mir immer sage, wenn man will, kann man sich diese Gedanken machen. Oder man will sich streiten. Aber die dritte Sache ist halt normalerweise, naja, oder es überfordert einen halt und man kriegt es halt nicht besser hin. Und man hat unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse. Darauf läuft es ja immer wieder hinaus. Worauf ich hinaus wollte jetzt in diesem kleinen Teil noch ist, ich habe bei manchen Sachen berechtigterweise Clutter in Motion. Kann mich natürlich darüber streiten, wie lange ist denn diese Motion, wie lange darf es da ruhig liegen oder unbenutzt sein, um trotzdem noch in Motion zu sein, also ein aktives Asset quasi, was aktiv benutzt wird. Und wann wird es zu etwas Passivem an der Stelle? Wann ist es Clutter in Stasis oder Clutter in, also oder Gruscht quasi, der halt ruht? Das Problem ist, Gruscht, der ruht, also wo kein aktiver Prozess mehr mit verkoppelt ist, wo nicht automatisch sichergestellt ist, dass es wieder benutzt ist, weiter benutzt wird, oder dann irgendwo angehängt, hoffentlich, dass als Teil der Aufgabe erkannt wird und wieder weggeräumt wird, der bleibt da halt liegen. Und dann müsste man eine eigene neue Aufgabe dafür konstruieren, quasi aufzuräumen. Und das ist schon mal viel schwieriger. Das kann einen überfordern, wenn sich da zu viele Dinge angesammelt haben, dann macht man gar nichts. Es kann von der Priorität her unklar sein, dass man sagen kann, ich könnte jetzt alles und nichts machen. Oder es kann auch einfach sein, dass es halt insgesamt halt Energie kostet, eine Aufgabe zu konstruieren, die ihn überhaupt nicht intrinsisch motiviert, zu sagen, ich muss jetzt hier aufräumen. Also man kann, wie langweilig, wie blöd, wie unklar, irgendwie aufräumen. Ich weiß doch gar nicht, wo die ganzen Sachen hin müssen und sonst was. Das intrinsisch Positive wäre, ich muss den Tisch freikriegen, damit ich ihn wieder zur Verfügung habe. Aber das macht man halt erst dann, wenn man dringend schon mit den Schüsseln und den anderen Sachen dasteht und sagt, oh, scheiße, wo stelle ich das Zeug jetzt denn ab? Der Tisch ist ja gar nicht frei. Und dann versucht man das schnell noch währenddessen irgendwie zu machen. Und dann bist du wieder bei dem, was ich mal als in der letzten Episode auch als Roomba-Cleaning oder als völlig wildes Hin- und Her-Gehüpfe zwischen verschiedensten Dingen irgendwie beschrieben habe. Es gibt auch die Analogie eben, weil es mir gerade einfällt, aus solchen Rollenspielen. Also entweder diese, die man so am Tisch früher gespielt hat, Pen-and-Paper-Rollenspiele oder die Online-Rollenspiele und sei es World of Warcraft und Co. Da gibt es eine Quest, eine Aufgabe und da gibt es meistens eine Hauptquest oder Hauptquestreihe, also wo verschiedene Aufgaben sich aneinander reihen, die man da erledigen und tun muss. Und dann gibt es darüber hinaus meistens irgendwelche Sidequests. Das heißt, du kriegst, während du eine wichtige Aufgabe, die einen großen, überspannten Rahmen bildet, oft auch irgendwelche weiteren Aufgaben mit, erkennst vielleicht gar nicht, dass das nur irgendwelche Nebenaufgaben sind, das sind aber Sidequests und dir halt zusätzliche Möglichkeiten, wenn du gerade Bock drauf hast, irgendwie zu geben, um dich ein bisschen zu beschäftigen und so weiter. Und manchmal bist du aber komplett, ersäufst du in lauter Sidequests. Weil du gar nicht checkst, wo du jetzt eigentlich hier den Hauptpfad weitermachen kannst und so weiter. Und deswegen nennt man das auch bei vielen anderen Sachen, so Sidequests, wo du sagen kann, eigentlich wollte ich doch das und das machen, jetzt mache ich ja schon wieder irgendeine Sidequest und da eine Sidequest und da eine Sidequest und damit komme ich doch eigentlich in diesem Haupthandlungsbogen gar nicht weiter. Und so ist es ja bei uns auch manchmal, dass wir in unserem Haupthandlungsbogen unseres Lebens nicht weiterkommen, weil wir uns in tausend Sidequests verzetteln. Es gibt eine phänomenal gute Kurzgeschichte, die hätte ich mal gelesen. Und das beschreibt im Prinzip so eine Reisegruppe in so einer Fantasy-Fiktionswelt, die so verschiedene Quests hintereinander machen. Und die eine Quest, um die zu lösen quasi, sie brauchen ein bestimmtes Ding und dann kriegen sie eine Sidequest quasi. Also bevor du das bekommst, bring mir erst das und das. Und dann, okay, um diese zwei Sachen zu bekommen, müssen sie erst das und das lösen, dem anderen bei dem und dem helfen und da noch Sachen machen. Und das spannt sich immer weiter auf, verzweigt sich immer weiter, werden immer neue Unterprobleme und Teilprobleme und so weiter, die sie abarbeiten. Und irgendwann passiert aber was ganz Kurioses. Da lösen sich auf einmal diese ganzen Quests und das wäre nicht immer mehr offene Fäden quasi, sondern es werden auf einmal weniger und der letzte noch verbleibende Faden quasi oder der letzte entscheidende Punkt quasi wird aufgelöst, der damit eindeutig halt sagt, okay, jetzt habe ich alles zusammen, damit kann ich da zurückgehen, einen Punkt, kann das alles lösen, damit kriege ich dann das, damit kann ich weiter zurückgehen und komme zum Ursprung, zu meiner ursprünglichen Quest zurück und habe alles für die zusammen, logischerweise. Das ist in dem Moment klar, auch wenn es noch ein paar Schritte sind quasi, um das wieder zurück abzuwickeln und bin fertig. Und das ist so erschreckend für diese Reiseteilnehmer und so weiter, weil damit ihre Reise zu Ende ist, ihre ganzen Sachen zu Ende sind, dass sie sich dazu entschließen, selber ein neues Problem zu konstruieren, wieso sie jetzt noch nicht zurück können, sondern selber quasi eine neue Aufgabe zu erfinden, um nochmal eine Quest zu machen. Weil sie sagen, nee, sie haben jetzt mal dieses Teil, aber nein, eigentlich müssen sie ja erst, bevor sie das quasi noch was anderes machen, Weil sie es so lieb gewonnen haben, sich in weiteren Sidequests und Sachen irgendwie zu verheddern und zu machen und sie einfach es fürchten, also die panische Angst davor haben, quasi irgendwann quasi ohne Aufgabe dazustehen jetzt demnächst und mit allem fertig zu sein. Das fand ich ganz interessanten Aspekt. Das ist mir gerade spontan eingefallen und ich weiß auch nicht, wie diese Kurzgeschichte heißt, aber ich werde vielleicht sie mal irgendwo wiederfinden und dann rausfinden. Und übrigens, bei solchen Sachen ist ChatGPT und Co. relativ schlecht. Also da habe ich selten irgendwie solche Sachen irgendwie recherchieren und finden können. Aber mal sehen, vielleicht komme ich drauf. Das waren viele Punkte jetzt, die ich noch mal ein bisschen aus der alten Episode rekapituliert habe, wieso wir einfach viel zu viele Sachen haben. Aber jetzt komme ich mal zu einem neuen Bereich noch. Ein bisschen angesprochen hatte ich es auch in der letzten Episode schon, die Frage eben Kontextbibliotheken. Wir stehen oft da vor unseren, ja, haben einen geistigen Blick sozusagen, aber symbolisch könnte man das als große Bibliothek beschreiben mit lauter so Wissenschaftsmagazinen. Alle Buchrücken sehen irgendwie gleich aus. Wir haben keine Ahnung, was da alles drin ist. Es ist nicht zugreifbar. Aber die Erinnerungen sind irgendwo da. Also das ist alles irgendwie gespeichert. Ich habe nur diesen Zugriffsvektor quasi nicht, diesen Zugriffsreferenz nicht. Auch in so einer großen Bibliothek war es früher so, du musstest erstmal wissen, welcher Artikel von welcher Person wann publiziert, in welchem Magazin, also diese wissenschaftliche Referenz, die man auch immer so angegeben kennt in wissenschaftlichen Arbeiten. Da gibt es bestimmte Nomenklaturen, wie das gemacht werden kann. Es gibt so 2, 3 verschiedene, aber die behalten oft ähnliche Elemente irgendwie bei. Und damit kann man dann in so ein Register gehen. Das waren früher so große Schränke mit so ganz vielen Schubkästen, mit so Karteikarten oder auch Mikrofisch, falls ihr das noch kennt. Das waren so kleine Folien, die man so im Lesegerät gesehen hat. Und da waren so mikroskopisch kleine Schriften. Die konnte man in diesem Lesegerät halt dann so suchen und angucken und so weiter. Da waren einfach sehr viele Informationen gespeichert. Heute zum Glück digital. Und selbst wenn vielleicht in manchen Fällen diese Artikel und Bücher und Sachen noch nicht alles digital verfügbar ist direkt und nicht volltextmäßig durchsuchbar ist, zumindest dieser Index, diese Register sind normalerweise digital. Da kannst du digital drin suchen. Und dann kannst du wirklich auf die Suche gehen nach dem konkreten Buch oder dem konkreten publizierten Artikel, in welchem Volume und Band und sonst was der archiviert ist. Musst dann halt noch die richtige Regalreihe finden und das Ding auf der richtigen Seite irgendwie suchen und so weiter, aber hast es dann zugreifbar. Und so ähnlich ist es mit unserem Gedächtnis eben. Und das Problem eben mit gerade Kontext ADHS ist, diese Zugriffspfade dahin, die sind oft relativ schwach ausgebildet oder an ganz bestimmte emotionale oder situative Bedingungen geknüpft. Wir können uns manchmal an Dinge gut erinnern. Also ich kenne es zum Beispiel, ich bin oft, höre irgendwelche Hörspiele oder auch Podcasts oder Hörbücher und mache das auch, wenn ich halt auf Reisen bin. Also entweder wenn ich halt pendel oder wenn ich an eine bestimmte, ja, eine längere Strecke irgendwo fahre oder so weiter. Und ich kann oft diese Verbindung wieder herbringen, dass ich sage, wenn ich an derselben Stelle wieder vorbeifahre, dann erinnere ich mich, was ich an dieser Stelle gehört habe in diesem Buch. Oder umgekehrt, wenn ich dieses Buch wieder höre und an diese Stelle komme, dann erinnere ich mich, wo ich da war. Das geht nicht hundertprozentig, aber es gibt so bestimmte signifikante Punkte, sowohl im Hören als auch im Erleben, also unter einer bestimmten signifikanten Brücke durchgefahren, da weiß ich, was ich da gehört habe. Oder bestimmte krasse Abschnitte in dem Buch, die vielleicht halt emotional besonders triggernd sind, dann weiß ich wieder eher, welche Landschaft ich da hatte oder welche Situation ich hatte, ob es da heiß war, ob es da kalt war, ob ich eigentlich dringend aufs Klo musste oder was auch immer vielleicht auch noch oder andere Dinge. Dann habe ich das wieder vor Augen. Also diese Verknüpfung funktioniert. Ich muss aber quasi, wenn ich mich an das Ding erinnern will, müsste ich mich in die jeweilige Situation bringen oder das Ding halt herholen. Ja, jetzt komme ich mal auf den Punkt ein, der wirklich jetzt ein bisschen neuer ist in dieser Episode. Also falls ihr euch gefragt habt und gesagt habt, da war doch viel Wiederholung jetzt dabei. Ja, richtig. Das, wo ich drauf hinaus wollte, ist eigentlich, wir können uns ja Hilfsmittel schaffen und das machen wir auch regelmäßig. Also so ähnlich, wie wir uns halt irgendwelche Notizen machen, wo wir in der Bibliothek was gefunden haben oder sowas und uns diese Notizen wieder rausholen oder uns einen Einkaufszettel machen, so machen wir das in vielen anderen Fällen auch mit irgendwelchen Erinnerungen. Also es gibt diese ganz einfachen Methoden, das erinnere mich bei Harry Potter oder des Knotens ins Taschentuch, ein Knoten im Taschentuch. Aber gut, wer hat heute schon noch so ein mehrfach verwendbares Taschentuch? Ich finde die Vorstellung allein schon irgendwie nicht so schön. Irgendwie so ein, Bilder im Kopf, ich will sie nicht haben. Schon ist die Erinnerung angesprungen, Emotionen. Ah, nein, gut. Da funktioniert's nämlich. Aber ein Taschentuch haben wir früher einen Knoten reingemacht und wussten wir, wir müssen uns an irgendwas erinnern und hat unser Gehirn verzweifelt versucht rauszufinden, an was verdammt nochmal wir uns erinnern müssen. Ich kann es aber ja noch besser machen. Und ein Hilfsmittel ist, wir sind auf einer schönen Urlaubsreise. Wir erleben da tolle Dinge. Das sind Erinnerungen, an die wir auch gerne wieder zurückdenken wollen. Wahrscheinlich hat es auch viel Geld gekostet oder sonst was. Und so oft kann man das nicht machen. Aber es war alles super, alles toll. Was machen wir? Gut, wir teilen es anderen mit. Früher mit Postkarten. Guck mal, ich bin ja bei was Tollem. Ich muss glücklich sein. Also dieses Externalisieren von Glück, was ich ja auch in der Episode Glück berichtet hatte. Oder heute machen wir es mit Instagram und Co. Oder aber wir machen es für uns selber. Wir machen Fotos. Wir machen Fotos von den Sachen, wo wir waren. Und sagen kann, okay, macht das eigentlich Sinn? Macht das vor allem Sinn, dass wir das heute nur machen? Also heute kannst du von den meisten Orten, also gerade touristisch populäre Orte, die man da vielleicht trotzdem bereist, um zu sagen, guck mal, ich war auch da. Ich bin auch Teil dieser Gruppe. Ich bin auch Teil derjenigen, die glücklich sind, die sich sowas leisten können oder was auch immer. Aber auch auf einem Kreuzfahrtschiff hier. Oder ich habe auch den Mount Everest bestiegen. Na, das vielleicht dann nicht ganz, aber doch für manche schon. Aber wir machen auch davon Bilder. Meistens mit uns dann irgendwie drauf oder im Kontext. Also viele Leute machen das zumindest. Ich habe das relativ spät begriffen, dass wieso Leute immer sich selber dann da mit drin haben und irgendwie in einem gewissen Kontext. Warum auch Partnerinnen mit mir Bilder machen wollten. Hier, lass uns ein Bild von uns zusammen hier machen. Ich habe mir gedacht, wieso? Ich weiß doch, wie du aussiehst und wie ich aussiehe. Und also wieso will, also warum? Lass uns doch lieber die schöne Kirche oder das interessiert mich doch hier. Und dass ich hier mit dir zusammen bin, das merke ich ja, das ist ja, warum macht man das? Weil man sich genau an diesen Moment erinnern will, genau sich selber nochmal sehen will in der Emotion mit dem anderen zusammen, diesen Gesamtzusammenhang halt nochmal haben will und sich an diesen Moment zurückerinnern will, diese Emotionen auch wieder holen will und dieses Gesamterlebnis. Es ist ein Erinnerungsanker und genauso kaufen wir irgendwelche Souvenirs. Ein Souvenir ist im Prinzip ein Erinnerungsanker, den wir irgendwo setzen. Wir kaufen uns einen lustigen, schiefen Turm, der eigentlich gar nicht so toll modelliert ist und den irgendwelche Kinder in China irgendwie anmalen mussten und so weiter. Sorry, kleiner Schlenker an Sachen. Nein, aber manche Souvenirs sind ja wirklich extrem billig oder blöd konstruiert. Das sind ja keine tollen Kunstwerke. Aber es sind Anknüpfungspunkte, Erinnerungspunkte, Anker. Und das Interessante ist, es gibt das Ganze auch aus dem Bereich Informatik, Psychologie, Usability, auch wenn es sich nicht so stark durchgesetzt hat, dass man dort auch eigentlich doch normale Objekte nehmen könnte, eben sowas wie Souvenirs oder andere symbolische Objekte. Und diese symbolischen Objekte könnte man an digitale Inhalte knüpfen. Also in dem Moment, wo ich quasi in einem Regal ein bestimmtes Objekt in die Hand nehme, die grüne Kugel mit dem roten Stiel drin. Aber die bedeutet irgendwas, die besteht für ein bestimmtes Projekt vielleicht. Dem Moment, wo ich die in die Hand nehme oder auf den Tisch lege, registriert der Computer das über eine Kamera und sagt, es geht ja gerade um dieses Projekt, pass mal auf, ich lade dir mal alle Files dazu hier, zack, dann ist diese Umgebung hier geladen. Lege ich die wieder zurück und sage, nee, jetzt nehme ich mir irgendwie diesen blauen Halbkreis mit der pinken Quadrat drin. Das ist ein anderes Projekt. Lege ich das hin und dann lädt er alle Sachen dazu. Und ich kann es ganz leicht durch haptische Sachen irgendwie, durch einen ganz anderen Kanal, kann ich Sachen laden und wieder wegtun. Und natürlich kann man sagen, ja, wieso denn? So ein Schwachsinn brauche ich doch gar nicht. Ich kann es doch alles durchklicken und so weiter am Computer suchen. Ja, gut, wie oft habt ihr euch da schon irgendwelche wirren Ordnerstrukturen geklickt und bis ihr alles wieder zusammen hatte? Und ich meine, die versuchen ja was Ähnliches. Die versuchen ja auch irgendwie über einen Ordner. Also das ist ja die Symbolik quasi eines echten Ordners. Dieselbe Anknüpfung, dieselbe Struktur quasi, versuchen sie Dinge abzubilden und zu organisieren wieder. Das heißt, man kann das auch mit kleinen Bildchen natürlich machen, dass man sagt, indem ich auf dieses Bildchen klicke, weil ich mich an dieses Bildchen besser erinnere oder an dieses Symbol, rufe ich irgendwelche Sachen auf. Das ganz Originäre früher waren ja irgendwelche Verzeichnisstrukturen, die vielleicht bestenfalls noch einen Namen hatte, die ich auf der Kommandozeile durchwandert habe. Oder indem ich zum Beispiel sage, nö, Der Computer zeigt dir gar nichts an. Du musst dich an alles erinnern. Wenn du ein bestimmtes Datei haben willst, gib halt den Namen ein. Ja, woher weiß ich denn die ganzen Namen? So, das ist genau diese große Vielfalt zwischen dem Erinnern und dem aktiv tun oder, also, nee, genau, wiedererkennen oder erinnern. So rum ist es. Also, wie stark musst du dich selber an irgendwas erinnern und das aus dir selber heraus treiben? Und wie stark bekommst du diese Dinge quasi präsentiert, an die du dich dann nur erinnern musst? Und so grafische Benutzeroberflächen verwenden halt sehr viele Sachen, die dir halt so visuelle Anker im Prinzip halt geben und symbolische Anknüpfungspunkte, Analogien verwenden, die du halt eher wiedererkennen kannst, wo du sagen kannst, ach stimmt, ich weiß ja. Oder selbst die Namen eines Verzeichnisses, selbst wenn es nicht schön grafisch aufbereitet ist als Ordner oder sonst was, ist ein Name etwas, an das du dich wiedererinnern kannst. Ach ja, stimmt ja, das Projekt hieß ja Daedalus quasi. Man könnte das aber auch, so wie ein Computer das auch wunderbar kann, halt einfach sagen, ja, dieses Projekt hat halt die Nummer 73858443 CXP5. Und musste einfach nur das und dann ist es ja auch kein Problem. Aber selbst wenn du das in der Liste angezeigt kriegst, denkst du dir so, oh Gottes Willen, da sind jetzt 80 verschiedene Projekte mit so kryptischen Sachen. Keine Ahnung. Daedalus ist halt für uns besser erinnerbar. Also besser wiedererkennbar, besser gesagt. Und das ist halt eine griffige Sache. Und gerade diese griffigen Konstrukte ist halt das, was uns hilft, wo wir leichter wieder einen Anknüpfungspunkt finden, was wir leichter wiedererkennen, was wir leichter im Kopf behalten können. Und das eröffnet uns halt einen Zugriffspfad. Das ist ein Anker irgendwo hin. Ja, und das ist für die meisten Leute halt einfach. Deswegen sind wir halt heute bei so grafischen Benutzeroberflächen. Aber wie gesagt, die nächste Steigerung dafür wäre eigentlich, und das hat man immer wieder versucht zu etablieren, zu sagen, pass mal auf, du hast hier verschiedene Dinge im Schrank stehen. Das sind so kleine Souvenirs quasi von den verschiedenen Projekten oder Sachen. Und die sind stellvertretend dafür quasi. Also das ist kein echter Datenträger, das ist kein USB-Datenträger, wo es drauf gespeichert ist. Was gibt's ja auch. Also USB-Sticks in Form lustiger Obstarten oder sonst was. Dann kann man sich auch leichter daran erinnern und kann sagen, ja stimmt, der Apfel, das war immer das. Oder keine Ahnung, die Fotos von meiner Freundin, die sind auf dieser kleinen Miniaturpuppe, die sind kann. Wenn sie sich dann aber nicht damit assoziieren kannst, sondern nur du, dann ist auch wieder blöd. Aber du kannst da vielleicht Anknüpfungspunkte finden. Du kannst mir folgen, was die Idee ist. So. Und das Ding muss aber ja gar nicht auf diesem Objekt gespeichert sein, sondern es reicht ja, wenn das auch wiederum halt ein Zugriffsanker ist für den Computer. Gleichzeitig aber ein Zugriffsanker für dich. Also da treffen sich zwei Zugriffsanker. Es ist ein Anker für den Computer, dass er die digitalen Informationen findet. Und es ist ein Anker für dich, dass du deine Erinnerung findest. Also das ist genau der Andockpunkt, wo sich beides trifft. Und wie gesagt, so ähnlich ist das halt auch, was wir mit irgendwelchen Souvenirs machen, in denen wir in unsere Erinnerung wieder andocken. Da stehen verschiedene Sachen in so einem Setzkasten, wie man den früher hatte. Ich glaube, inzwischen haben Leute sowas nicht mehr, oder? Modeerscheinung, ich habe keine Ahnung. Solche Dinge verändern sich, ich kriege sowas nicht mit. Aber so früher hatte man so Setzkästen und da waren dann halt auch mal so Souvenirs drin. Und dann hast du halt den schiefen Turm da rausgenommen und hast gesagt, ja, damals in Pisa. Ach ja, stimmt. Und da sind wir noch nach Florenz gefahren. Und dann vermischen sich die Erinnerungen aber schon, weil man nicht mehr so genau weiß. Und dann war aber auf dem Turm wenigstens noch das Jahr drauf gestanden. Und dann findet man irgendwo aus Florenz noch irgendwie so ein kleines Souvenir. Und da steht ein anderes Jahreszahl drauf. Und dann denken sie, ach nee, das war doch ein anderes Jahr, wo wir da waren. Ja, und dann hast du schon wieder so Anknüpfung, so ein Punkt, du kriegst das irgendwie sortiert. Oder eben Fotos, indem du das halt dann durchgehst oder dergleichen. Diese Erinnerungspunkte, das ist jetzt gar nicht unbedingt nur was, was in so ganz dedizierten Sachen passiert. Klar kann man das machen. Ja, man kann sich ja dann auch nochmal den Fotokalender machen oder jemand anderem geben, um so die schönsten Erinnerungen irgendwie rauszupicken oder den Hochzeitsfilm, um sich an diese Sachen zu erinnern oder die Geburtstage, die man irgendwie aufnimmt. Das sind immer Sachen, wo man was konserviert, damit es greifbar bleibt, damit es einem in Erinnerung bleibt, damit man das nicht verliert. Also man fürchtet, schöne Erinnerungen zu verlieren und möchte sie sich erhalten, konservieren. Und das kann man aber auch mit vielen anderen Dingen tun. Also auch wenn ich quasi einen Gegenstand habe, der vielleicht zu einem Hobby gehört hat, was ich gerne gemacht habe, dann erinnert mich das an irgendwas. Oder, ach guck mal, das ist das Kleid, das habe ich damals getragen, wie wir auf dieser tollen Veranstaltung waren. Und da habe ich noch diesen Brandfleck drin und so weiter und deswegen will ich es ja nicht mehr anziehen, aber Ja, aber das war schon schön. Ich glaube, das hebe ich noch ein bisschen auf, weil da kann ich mich immer daran erinnern. Und ja, dass ich da am Ende dann mich auf diese Fackel gesetzt habe und dieser Brandfleck, das war vielleicht. Aber es ist ja gut ausgegangen und dann kann ich mich jetzt daran erinnern. Ja, und so geht das halt im Großen wie im Kleinen. Und wenn ich gut drin bin, über solche Objekte mir Erinnerungen wieder zu reaktivieren und mir diese Erinnerungen auch irgendwo wichtig sind, dann hängt meine Erinnerung quasi an diesem Objekt. Das klingt jetzt erstmal banal, hat aber eine ganz wichtige Implikation. Wenn meine Erinnerung an diesem Objekt hängt, das heißt mein ganzer Zugriffspfad, über den ich an diese Erinnerung komme, mit diesem Objekt zu tun hat, dann kann ich dieses Objekt nicht wegwerfen, weil ich damit meine Erinnerung wegwerfe. Und das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus, der auch dazu führt, dass man halt in immer mehr Dingen irgendwie erstickt. Also nicht nur dieses, oh, ich habe ein tolles Hobby und ich will vielleicht noch irgendwas mitmachen und ich bin so kreativ, dass mir zu jedem Objekt noch irgendwas einfällt, was ich damit tun kann, sondern eben auch dieses, oh, guck mal, das Ding ist etwas, das verbinde ich mit etwas und deswegen hat es für mich eine Bedeutung, eine Relevanz. Und das ist halt auch wieder was mehr in diesem ganzen Bereich Traumata auch kommt oder Verlust von irgendwelchen Dingen. Gerade, ich sage auch mal wieder, Themenkomplex, komplexe posttraumatische Belastungsstörung, auch sonstige Trauma, auch sonstige Verluste. Irgendwas bleibt ja. Also ich verliere einen lieben Menschen, der mir wichtig war. Dann bleiben mir die Erinnerungen an ihn. Das sagt man auch, ja, Menschen verschwinden ja nicht ganz, so hast du die Erinnerung. Ja, aber wenn die Erinnerung wiederum halt an bestimmten Dingen hängt, ja, an den Sachen von demjenigen, an dem Stuhl, wo derjenige mal drauf saß oder sonstige Sachen. Das ist mein Anknüpfungspunkt an diese Erinnerung an diesen Menschen, der weg ist. So, jetzt ist der Mensch schon weg. Meine Erinnerung daran würde aber vielleicht auch verschwinden, wenn ich nicht diese Gegenstände aufbewahre, mit denen der zu tun hatte. Dann kann ich die nicht weggeben. Und gerade wenn man eben halt nicht in der Lage ist, sich von den Sachen zu lösen, wenn man da eben nicht loslassen kann, weil da halt noch ganz schmerzliche, offene Wunden da sind vielleicht auch, weil ich vielleicht nie das von demjenigen bekommen habe, was ich wollte. Und dann kommen wir halt in diesen komplexen Bereich hinein, wenn ich von meinen Eltern quasi nie das bekommen habe, was ich eigentlich gebraucht habe, aber das immer noch als Konflikt in mir trage, den ich nicht lösen kann, und insofern da krampfhaft dran festhalte, also Kontext Trauma-Bindung, das ist der große Bereich Trauma, den ich bisher noch nicht so stark hier besprochen habe, aber diese Trauma-Bindung, wo man alles dafür tut, um diese Bindung aufrechtzuerhalten und das irgendwann sich aber auch verselbstständigt, dieser Mechanismus, oder zu einem wesentlichen Anpassungsteil wird aus der Kindheit heraus, den ich dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr bearbeiten kann oder keinen Bezug mehr dazu habe, aber der sich verselbstständigt hat, der immer noch da ist. Dann tue ich alles, um diese Bindung aufrechtzuerhalten. Meistens ist es aber so, dass Eltern vor den Kindern sterben. So, sind die Eltern irgendwann weg, was schwierig genug ist, weil du ja eigentlich eine ganz starke Anpassung hast, diese Bindung, diese Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Koste es, was es wolle, es geht aber nicht mehr, weil sie sterben. Dramatisch. Wirklich dramatisch. Und dann hast du das Problem, dass du sagst, dann kannst du ersatzweise dich an diese Erinnerungen heften. Und dann musst du aber alles dafür tun, diese Erinnerungen aufrechtzuerhalten, dass die nicht irgendwann verschwimmen und verloren gehen. Und dann hebst du halt alles auf, was damit zu tun hat. Und kannst es nicht weggeben. Und das wiederum wegzugeben, ist ja nochmal dann auch schwieriger quasi. Und deswegen ist es manchmal so verteufelt schwierig, diese ganzen Sachen halt auszusortieren, nachdem Leute gestorben sind oder weggegangen sind oder sowas. Es kann aber auch genauso dieser ganze Bereich halt Beziehungen sein. Also man kann die Sachen, die man stark mit einem anderen Menschen assoziiert, der weggegangen ist und zu dem man aber versucht hat, die Bindung oder Beziehung aufrechtzuerhalten, eben vielleicht aus dem Kontext Traumabindung heraus, die man eben nicht einfach so loslassen kann und sagen kann, ach ja, auch egal. Ach ja, meine Partnerin oder mein Partner hat mir heute früh mitgeteilt, dass sie sich irgendwie trennt und ist eigentlich auch schon ausgezogen. Auch egal, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz und die restlichen Sachen, die sie nicht mitnehmen wollten, ja gut, die bringe ich dann morgen vielleicht einfach zum Wertstoffhof und zum Müll irgendwie, damit ich das auch los, dann kann ich ja mal gucken. So sind nicht so viele Leute. Es gibt welche, die eher in diese Richtung gehen. Es gibt aber auch welche, die wirklich sagen, oh Gott, akribisch. Wir fassen nichts an davon. Wir lassen alles so, wie es ist. Das war der Person wichtig oder wir assoziieren stark mit der Person. Das ist unsere Erinnerung, unsere Brücke dahin quasi, um das noch irgendwie in uns aufrechtzuerhalten, weil wir das nicht abgeben, loslassen und sonst was können. Da hängt zu viel dran, das ist ein zu starker Mechanismus. Dann kann ich auch die Gegenstände nicht loslassen. Und das ist insofern ein riesiger Teil an Dingen, die uns dazu zwingen, Sachen zu behalten, weil mit Erinnerungen verbunden sind. Also erstmal dieses bewahrende Erinnerung, Erinnernde aus dieser Traumaperspektive. Und das, was ich eben vorher schon erzählt hatte, war eben dieses, naja, diese Möglichkeiten, also das nach vorne gerichtete auf der anderen Seite, was kann ich alles noch mit diesen Sachen noch machen? Was fällt mir ein, was ich damit gerne tun will oder tun muss? Und der dritte Aspekt davon ist vielleicht, dass ich sagen kann, dieses Ding, um es zu bekommen, habe ich viel investieren müssen, also Prinzip versunkene Kosten. Oder ich habe vielleicht schon ein total schlechtes Gewissen, weil ich viel zu viel Geld für diesen Gegenstand ausgegeben habe oder ihn aus einem Impulskauf heraus wieder gekauft habe und eigentlich gar nicht wollte oder sonst was. Jetzt kann ich ihn auch nicht einfach wegschmeißen. Damit würde ich ja quasi diese Schuld oder diesen Verlust quasi realisieren. Also realisieren im Sinne von, wenn du Aktiengeschäfte zum Beispiel machst oder andere Investitionen, dann ist das ja erstmal in der Schwebe. Also du investierst ja eine gewisse Menge Geld hinein. Ja, dieses Objekt oder diese Aktie oder sonst was hat einen gewissen Wert, den Kurswert und so weiter, aber der ist jetzt erstmal in der Schwebe. Und der wird erst dann real, also realisiert, wenn du den Verkauf tätigst. Also, Beispiel, du kaufst Aktien, das Stück für 100 Euro. Und jetzt steigen diese Aktien quasi im Wert. Und in dem Moment, wo du sie, also die haben vielleicht jetzt dann 150 Euro, theoretischen Wert, hast du aber noch nicht verkauft. Dann haben sie diesen Wert effektiv für dich noch nicht realisiert. Verkaufst du sie jetzt bei 150 Euro, dann realisiert sich der Wert. Andersrum geht es aber genauso. Also du kaufst sie für 100 Euro und jetzt sinkt der Kurs und sinkt und sinkt. Ja, dann ist er irgendwann bei 20 Euro oder sowas. Das heißt, du hast theoretischen Verlust, aber der hat sich noch nicht realisiert. Es könnte immer noch sein, dass die Aktien wieder steigen. Damit, wo du sie aber verkaufst, realisiert sich dieser Verlust. Und so ist es halt bei Gegenständen auch. Sagen kannst, du kaufst was für, sagen wir eben halt 100 Euro. Das hast du einen Gegenstand für 100 Euro gekauft. Irgendwann kommst du drauf und sagst, war es das wirklich für mich wert oder waren das mal wieder sinnlos ausgegebene 100 Euro? Wirfst du ihn jetzt gleich weg, realisieren sich sofort diese 100 Euro, hebst du ihn aber noch auf, könnte es ja sein, dass sich dieser Gegenstand irgendwann nochmal als nützlich erweist, weil du ihn dringend brauchst, weil du nochmal was ganz Tolles mitmachst und so weiter. Also hebst du ihn auf, weil du damit vermeidest, diesen Verlust für dich zu realisieren, also faktisch annehmen zu müssen. Problem ist halt, das schleppst du halt einen Haufen Zeug rum. Und gerade Impulskäufe, da sammelt sich das ganze Zeug halt dann sehr an. Wie gesagt, das ist ja nicht immer schlecht. Also es bietet ja auch kreative Möglichkeiten. Allein schon die Chance haben, dass wenn dich irgendwann mal an einem Sonntag in der Früh ein wahnsinniger kreativer Schub packt und sagt, hey, ich könnte doch aus diese Sachen da basteln und zusammenbauen. Und dann nehme ich hier einfach die Bretter und die Sachen und das Zeug und dann male ich das alles an und dann mache ich da irgendwas. Das habe ich ja noch alles da liegen. Klar. Ist das ein Riesenvorteil. Und auch das hast du ja im Kopf eben. Das ist ja eben der zweite Teil, der sagen kann, die Möglichkeiten hast du im Kopf, also kann ich es nicht wegwerfen. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine gewisse Freiheit. Also es ist noch das Realste und Praktischste, was sich so ergibt. Und trotzdem hält es dich davon ab, halt viel Zeug, zu dem du gar keinen emotionalen Bezug hättest. Ja, also das ist ja der Teil mit dem Trauma-Bindungsgeschichte. Da hast du einen emotionalen Bezug zu, deswegen kannst du es nicht wegwerfen, weil deine ganzen Erinnerungen und alles deine das Echo der Beziehung quasi da dran hängt. Das mit dem Verlust, also ja, diese Verluste, die man realisiert, indem man es wegwirft, ist das der andere Teil. Und der dritte ist wirklich diese Möglichkeiten. Das ist ja fast noch das Beste, dass man sagen kann, da hältst du dir wenigstens Möglichkeiten offen. Aber gleichzeitig sind das halt Dinge, die halt einfach beliebig sind, ja. Ich habe eine große Sammlung an Zahnstochern oder an Bierdeckeln oder sonst wie. Damit könnte man ja. Und sagen kann, ja, damit könnte man. Aber wo hört das auf? Wo fängt das an? Wo sind Sachen? Also wie realistisch ist es, dass du welche von diesen Sachen wieder verwendest? Vielleicht ist es relativ unrealistisch, dass du die letzten 5 oder 10 Jahre nicht verwendet. Also wirst du es wahrscheinlich weiter nicht verwenden. Du kannst es einfach wegwerfen. Die Angst, die ein bisschen dahinter steht, ist dieses, ja, Und dann habe ich es weggeworfen und einen Monat später stelle ich fest, dass ich jetzt gerne was mitmachen würde, weil jetzt ist es mir auch nochmal besonders präsent. Jetzt habe ich es weggeworfen. Jetzt muss ich es ja neu kaufen. Dann komme ich ja wieder in diese Falle rein mit dem Verlust, dass ich nochmal mehr investiere. Versunkene Kosten. Und jetzt kann ich ja gar nicht, weil jetzt würde ich gerne, aber jetzt geht's nicht, weil jetzt ist es ja weg. Und hätte ich es nur aufgehoben, dann könnte ich jetzt. Und das war ja wieder ein Fehler. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Und dann bist du genau in diesem Aspekt drin mit Grübeln und dass deine Intuition und deine Kognition und deine Emotionen das nicht zusammengepasst hat. Du dich selber für diese Entscheidung hast und habe ich mich richtig entschieden, habe ich mich falsch entschieden. Und dafür hast du so viel Angst, dass du Sachen nicht wegwirfst und sagst, ich heb sie lieber mal noch auf, weil vielleicht kann ich sie nochmal gebrauchen. Vielleicht brauche ich sie irgendwann mal dringend. Trotzdem gibt es da noch ein gewisses Potenzial. Und das aber realistisch einzuschätzen, das ist noch die beste Möglichkeit da. Der Teil mit dem Traumabindungs- und Erinnerungsding ist schon schwieriger. Dass man kann, von jemandem zu verlangen, dass er da Sachen wegwirft oder vielleicht sogar für ihn stellvertretend Sachen wegzuwerfen, kann sich existenziell bedrohlich anfühlen. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der wahnsinnig viel Zeug hat, also der so ein Hoarder ist sozusagen, ein Sammler, manche sagen ja auch schon Messi dazu, da gibt es aber eine große Abstufung. Ich habe das auch mal mit ChatGPT diskutiert und auch mal versucht, mit wirklich, also zu stützen quasi, ab wann quasi würden welche Begriffe und wie viel Prozent der Leute sind wo in welchem Bereich einzuteilen. Und das Spektrum ist riesig an der Stelle. Also wirklich von dem perfekten, fast leeren Wohnungen, wo kein Stäubchen ist und das alles biologisch steril und rein ist quasi, dass du eigentlich fast gar nicht betreten darfst, bis hin wirklich zu Leuten, die im Prinzip auch nicht mehr ihren Müll wegbringen und so weiter. Wobei da steckt halt noch ein anderes Prinzip dahinter. Die schaffen es nicht mehr vor die Tür zu gehen. Die schaffen es einfach nicht rauszugehen. Und da stecken halt typischerweise halt wirklich schwere Depressionen und andere Sachen dahinter. Die sind insofern darauf angewiesen, ihren Müll daheim halt zu lagern, weil sie das Haus nicht verlassen können. Die Frage ist, wie kriegen sie dann Sachen rein? Aber sie reduzieren es zumindest auf das Allernötigste. Und dadurch sammeln sich auch Dinge da drin an, die sie gerne loswerden würden. Also wo sie keinerlei emotionalen Bezug dazu haben, wo sie auch nichts mehr machen wollen. Und dann sind es halt solche Mengen sozusagen, dass halt auch da, ich sag mal, biologische Prozesse einsetzen und sich mehr Dinge entwickeln und alles weniger benutzbar wird und dann halt auch, ich sag mal, im hygienischen Sauberkeitsbereich und so weiter halt schwere Probleme entstehen können und wirklich Dinge vergammeln und so. Also das gibt's auch, dieses Komplette, wo auch das mit der Toilette nicht mehr klappt und so weiter. Das ist so das andere Extrem. Und dazwischen gibt es aber alle möglichen Spielarten und Aspekte. Das ist ein riesiges Spektrum. Und meistens gehen aber die Leute von dem aus, was sie selber von sich kennen, dass das doch das ist, was jeder doch irgendwie hinkriegen kann. Also so dieses Spektrum nach dem Motto, wenn ich mich ein bisschen bemühe, wenn Besuch kommt, dann bin ich so. Und wenn ich mich nicht bemühe und hier 2 Wochen nicht aufgeräumt habe, oder vielleicht erlaube ich mir das gar nicht und sage, wenn ich hier einen halben Tag nicht aufgeräumt habe, dann bin ich so. Was auch immer. Das ist ein Spektrum, was sie für möglich halten und alles andere ist für sie schon seltsam, irritierend, anders. Und sie gehen halt davon aus, sie haben dieselben Fähigkeiten und Bedürfnisse und jemand, der anders lebt, der kann da ja nicht drin glücklich sein, weil ich wäre nicht drin glücklich. Also das ist ja immer die Annahme. Also wie würde es mir gehen, wenn ich in dieser Situation so wäre? Würde es mir sehr gut gehen oder nicht gut gehen? Also muss das für den anderen auch so sein. Das ist auch das Thema Glück wieder. Ihr könnt auf die Episode gerne zurückspringen. Zum Beispiel diesen Punkt, ich gehe davon aus, dass jemand, der in einer tollen großen Villa mit Pool und so weiter, mit Palmen davor und hat noch ein Schnellboot da liegen und so weiter, der muss doch total glücklich sein. Weil, wie würde es mir gehen, wenn ich mich jetzt in diese Situation hineinprojiziere? Ja, mir würde es total, das wäre geil. Ja klar, weil es für dich eine Erhöhung ist quasi, ein Mehr. Und das ist ja das, was uns zumindest temporär glücklich macht. Insofern wäre es völlig logisch, dass du da glücklich wärst, wenn es lauter Sachen sind, die du als positiv ansiehst, also den du mit einem hohen Wert quasi ansiehst. Andersherum genauso, dass du nur sagen kannst, jetzt müsste ich in dieser kleinen Wohnung, dieser kleinen dunklen Wohnung, die irgendwie komisch riecht und keine Ahnung, wo der Putz schon von den Wänden fällt und das auf einem alten Bett irgendwie mit lauter Brandlöchern und die Matratze sieht schon ganz komisch aus und in der Küche irgendwie, da stapeln sich die alten Pizzakartons und das fände ich ganz furchtbar. Das so könnte ich nicht leben. Das ist ja Wahnsinn. Den Leuten kann es nicht gut gehen. Dann kannst du, ja, wenn du quasi aus einer besseren Ordnung quasi kommst, die du als besser ansiehst, die du als besser empfindest, ja, ganz ehrlich vielleicht jetzt gerade, und da hinein müsstest, dann wäre es für dich quasi etwas, was du, wo du etwas verlierst. Also du merkst quasi den Verlust, das ist schlechter, du merkst die Differenz. Und dann würde es für dich erstmal Unglück bedeuten, temporär. Du würdest dich aber auch an viele Sachen gewöhnen. Also manche Sachen bleiben, wo man versagt, es gibt originäre Bedürfnisse halt in uns, die sich nur sehr langsam, wenn überhaupt, ändern, die halt bestenfalls halt sehr langfristige und tiefgehende Anpassungen in uns vielleicht noch sind oder genetische Grundveranlagungen, die sich, also sowas, was wir aus Kindheitstrauma herauskriegen, sind auch Anpassungen, die wir später im Leben teilweise wieder rückführen können. Aber das ist erstmal was, was bleibt. Das bleibt über Jahre hinweg sowas. Man kann sich nur langsam verändern. Aber diese grundsätzlichen Bedürfnisse quasi, die daraus entspringen, klar, die müssen irgendwo abgedeckt werden. Hast du ein grundsätzliches Bedürfnis daran, eine Wohnung zu haben, die sehr hell ist oder die, wo du viele leere Flächen hast oder sowas, weil du mit vielen Strukturen und so weiter nicht klarkommst aus irgendwelchen Gründen oder sowas, dann ist es für dich ein Problem oder brauchst du halt einfach quasi aus irgendwelchen Gründen halt immer dein Wasser, in das du einfach reinhüpfen kannst. Dann brauchst du halt einen Pool. Ja, es geht nicht anders. Du brauchst eine Badewanne wenigstens irgendwo. Das ist ein Bedürfnis, okay. Aber alles andere, und gerade das, was wir halt in Richtung Status und Hierarchien und so weiter halt dann sehen und als Differenz wahrnehmen, das sind Sachen, die sind temporär. Also das heißt, wir können uns an wahnsinnig viel daran gewöhnen und würden es auch tun, wenn wir da erstmal durchkommen. Es ist halt nicht schön, erstmal quasi Sachen zu verlieren. Und es ist schöner, Sachen zu gewinnen. Aber jemand, der quasi in der tollen Villa und mit dem Pool und sonstigen Sachen wohnt, der könnte sich nicht so vorstellen, zu wohnen wie du und würde sich denken, ja, da kann man doch nicht glücklich sein, wenn man so wohnt wie du. Das kann doch nicht sein, dass man da sich glücklich fühlt und dass man sich da wohlfühlen drin kann. Du hast eine Drei-Zimmer-Wohnung. Das ist ja nix. Was willst du denn in einer Drei-Zimmer-Wohnung? Und da guckst du auf irgendwie so ein paar Bäume draußen raus und so. Ich habe hier den ganzen Ozean vor mir, hier. Mein Hubschrauberlandeplatz ist gleich da drüben. Drüben ist meine Sporthalle, die brauche ich halt auch irgendwie. Und hier ist mein einer Pool, da hinten ist noch der andere. Dann habe ich hinten meine Disco und mein Kino irgendwie hier unten drin. Und da ist die Bar irgendwie. Und dann kann ich hier runter an den Strand und du hast das alles nicht. Du kannst doch nicht glücklich sein. Ja klar, der kann sich das nicht vorstellen, weil der ist auf diesem Niveau einfach. Das heißt, der kann sich ein bisschen was in dem Bereich vorstellen. Ein bisschen weniger, vielleicht hat er auch früher mal ganz anders erlebt und kann sich noch daran erinnern, aber für den ist das quasi der Standard, um zufrieden zu sein gerade. Für dich ist es woanders. Und für jemand, der noch in einer anderen Umgebung wohnt, ist es vielleicht noch anders. Solange es nicht gegen diese Grundbedürfnisse geht, dass man sagen kann, ich habe eigentlich schon das Bedürfnis davon, fließend Wasser zu haben und eine Toilette und da werde ich auch nie ganz von wegkommen, weil irgendwie, keine Ahnung, brauche ich das vielleicht irgendwie? Solange diese Grundbedürfnisse nicht gestört sind quasi und alle erfüllt sind, solange ist es erstmal soweit gut. Das heißt, graduell kann es natürlich schon schlechter werden, wenn du da weniger hast, aber trotzdem sind wir anpassungsfähig in dem großen Bereich. Wie wollte ich jetzt dahin? Ach ja, genau. Wenn Menschen wirklich, also die Frage ist ja immer, wann ordnet man was als messy ein, wann ordnet man was als Unordnung ein, wann haben manche Menschen einfach wahnsinnig viel Zeug und das ist sehr unterschiedlich. Und da gibt es verschiedene Kategorien eben. Halt gerade dieses, müssen die ganzen Bodenflächen frei sein. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, natürlich, da darf doch nichts rumstehen. Vielleicht sagst du aber, naja, natürlich habe ich da immer irgendwas rumstehen, weil wo ich gerade nicht weiß, wohin damit. Und es ist erstmal Clutter in Motion und irgendwann ist es Clutter in Stasis und dann lasse ich es halt da stehen. Ja, vielleicht ist es für dich normal. Stehen da aber Sachen rum, tust du dir schon mal schwer, da natürlich durchzuwischen. Aber vielleicht ist es dir eh zu viel, jede Woche oder jeden Tag da durchzuwischen. Andere Leute sagen vielleicht, was ist jede Woche? Also ich muss da täglich durchwischen. Spätestens jede Woche muss ich da, jeden Tag muss ich da durchwischen. Manchmal mache ich morgens und abends, dass ich da durchwische, weil nur dann ist es sauber. Also es gibt da unterschiedliche Konzepte. Es gibt auch das Konzept zum Beispiel, ja, dass man sagt, Teppich ist eigentlich besser, weil es fängt eher den Staub. Dann fliegt er nicht so in der Gegend rum. Also für Allergiker eigentlich total, also besser. Besser könnte es nur gehen, wenn du halt mehrfach täglich eine glatte Fläche halt wischt. Also so wie im Krankenhaus, wo dann immer durchgewischt wird überall. Was ist Standard? Was muss sein? Was darf nicht sein? Bei manchen Leuten liegt und steht das ganze Zeug überall rum, was sie irgendwie nicht wissen, wo sie es dann gerade wieder hinräumen sollen oder indem sie emotional hängen oder eine Mischung aus allem. Manche Sachen haben sowas nicht. Die haben keinerlei emotionalen Lasten. Die haben das alles abgeworfen. Entweder halt vielleicht auch aus einer Verdrängung heraus. Das kann tatsächlich auch passieren, dass man da alles los wird und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass sie wirklich sagen, nee, ich bin davon gar nicht abhängig. War ich noch nie. Ist okay. Es liegt hinter mir. Brauche ich nicht. Und viele verschiedene Hobbys habe ich auch nicht. Und dass ich mir spontan am Sonntag in der Früh irgendwie einfällt, dass ich jetzt schon was machen will, passiert nicht. Ich bin da so total durchstrukturiert. Und am Wochenende mache ich eh nie was. Und wenn ich wirklich irgendwas machen sollte für ein neues Hobby, dann plane ich das halt entsprechend und besorge mir die entsprechenden Sachen halt vorher. Und dann mache ich das und dann ist es damit aber auch abgeschlossen und ich kaufe auch nie mehr, als ich wirklich ganz konkret für eine einzelne Aufgabe brauche. Und dieses Kreative, ich mache irgendwas, finde ich sowieso doof. Gibt's auch. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich da Sachen gekauft, habe sie aber dann doch nicht gebraucht. Ja, war wohl ein Fehlkauf, aber ja, dann verkaufe ich so Sachen halt gleich auf eBay weiter. Gibt's auch. Oder die sagen, ja komm, das bisschen Geld, da habe ich mir 3.000 Euro ausgegeben für diese Sachen, das schmeiße ich halt einfach weg. Was soll's denn nur 3.000 Euro? Weil die verdienen halt einfach 3 Millionen im Jahr. Gibt's auch. Und alles sind halt unterschiedliche Konzepte, die jeweils auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten, aber halt auch auf die äußeren Umstände halt eingehen. Also jemand, der 3 Millionen verdient, kann sich's halt leisten, was für 3.000 Euro wegzuwerfen. Jemand, der halt vielleicht bloß 30.000 Euro im Jahr verdient, oder was ist bloß, das ist jetzt ja gar nicht so selten, der kann sich das halt nicht leisten. Weil das ist ein Zehntel seines Jahresgehaltes. Für den sind 3.000 Euro eine Riesenanschaffung und der muss damit irgendwie umgehen. Und so sind die Sachen halt sehr unterschiedlich strukturiert. Insofern, ja, wo auch immer man da landet, mit welchen Sachen, ist es sehr schwierig, darüber zu urteilen, quasi wie andere halt irgendwas lösen müssen. Und das braucht man ehrlich gesagt auch gar nicht. Denn dieser Konformitätsdruck, wir müssen alle irgendwie gleich funktionieren, gleich leben, müssen genau die gleichartigen Wohnungen haben, gleichartig strukturiert sein, ist eigentlich nicht zielführend, ist aber halt in diesem Neurix-M-Bereich sehr verbreitet und sehr angesehen und hat auch immer mit Hierarchie zu tun. Also je mehr tolle Sachen ich habe, umso besser ist es. Also da siehe Episoden nicht nur Glück, sondern auch Konformität. Und deswegen will ich das erreichen. Da gehört aber auch oft Ordnung dazu. Also nur wenn ich eine ordentlich strukturierte, top gepflegte Fassade des Hauses habe und wenn man in den Eingangsbereich hineingeht, ist das alles auf Hochglanz und mit Goldrahmen und sonst wie. Was auch immer man denkt, dass die Gesellschaft gut anerkennen würde. Ja, das ist ja ein Konstrukt, was wir im Kopf haben, wo wir eine Idee davon haben, was die Gesellschaft von uns erwartet oder was anerkannt ist. Das kann auch der Mode unterworfen sein. Da versucht man das zu reproduzieren und zu machen, um zu zeigen, guck mal, ich habe einen hohen Status. Nehme ich als höherstatisches Wesen wahr quasi und dann manifestiert sich das manchmal ja auch. Also überzeugst du die anderen davon, dass du ja toll besser bist, einen höheren Rang hast quasi, dann kann es auch dazu führen, dass sie dich entsprechend behandeln und du tatsächlich im Rang steigst. Allein dadurch, wie du von anderen wahrgenommen wirst. Das ist für Neurix-A-Menschen weniger relevant, weil die aus einem ganz anderen neurosozialen Typus herauskommen. Ja, entsprechend ist das halt ein großes, komplexes Feld, aber was tatsächlich halt eine Relevanz hat bei uns in der Gesellschaft, weil sie halt stark Neurix-M geprägt ist und halt Menschen, die halt wahnsinnig viel sammeln und Zeug haben und so weiter, oft so ein bisschen missfällig angeschaut werden, obwohl es ein riesiges kreatives Potenzial hat. Und da, wo es noch anerkannt ist, ist halt wirklich im künstlerischen Bereich. Also deswegen sind es auch oft so latent Künstler oder die auch im künstlerischen Bereich tätig sind, die halt dann sagen, ja, und sie haben hier das und da haben sie ihr Atelier und da haben sie ihre Sachen und Zeug und da ist es so anerkannt, wo man sagen, ja, Künstler, die dürfen es. Bei Künstlern, die sind irgendwie entrückt und anders und das ist Teil des Konzeptes und dann nehme ich das irgendwie so hin. Und dann sagen sich Leute, okay, wenn ich als Künstler anerkannt bin, dann muss ich halt Künstler sein. Ich bin übrigens Künstler. Ich habe hier sehr viele Sachen herumstehen, die ich für verschiedene Kunstwerke noch aufhebe. Da mache ich dann immer irgendwelche Sachen draus. Wenn du das oft genug erzählst, dann bist du da dran gezwungen und dann fängst du an, aus irgendwelchen Alltagsgegenständen irgendwelche Dinge zu konstruieren, irgendwelche Kunstwerke und kannst dann sagen, ja, siehst du, das ist das Kunstwerk, das ist das Kunstwerk und deswegen hebe ich das alles aus. Das klingt jetzt lustig, aber tatsächlich funktionieren solche Mechanismen genau so, dass da so eine Wirkungskette entsteht. Und das ist jetzt ein kleines Beispiel. Und ich habe solche Kausalketten an ganz vielen Stellen, die sich bilden. Diese Mechanismen und Interessen und Bedürfnisse, die verändern sich auch und die bauen aufeinander auf und die interagieren mit dem Kontext, mit dem Sozialen. Und dazu führen die auch, also dabei führen die auch dazu, dass man auf einmal halt solche Interessen und so weiter gewinnt, um halt in gewissen Nischen und so weiter halt einen Platz zu finden und akzeptiert zu sein und die eigenen Bedürfnisse und die externen Anforderungen aus der Gesellschaft heraus irgendwie in einen Einklang oder Kompromiss zu bringen. Also, insofern, wenn ihr ganz viele Sachen habt, werdet einfach Künstler. Und da findet ein gutes Konzept dazu und dann dürft ihr das alles machen. Ihr müsst es nur gut begründen. Ich hatte was anderes, also wo wirklich alles Mögliche bei mir irgendwie rumstand, was durchaus mal passiert. Also diverse Kartons noch von irgendwelchen Bohr- und tatsächlich kleineren Renovierungsprojekten, aber das minimal, aber ich hatte meine Kartons mit den Dübeln und den Schrauben und dem Bohrer und verschiedenen anderen Sachen und den Kabeln und so weiter halt noch rumstehen, hatte noch Einkäufer irgendwie rumstehen, hatte noch die leeren Kartons von irgendwelchen Bestellungen halt irgendwie rumstehen, die ich wegbringen wollte und das alles noch nicht geschafft. Doch, ich schaffe das Haus zu verlassen, aber halt nicht jederzeit in jedem Moment, sondern manchmal ist es auch so, dass ich sage, jetzt muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen oder irgendwas anderes. Dann stand das da rum und dann, wenn dann Nachbarn kommen, habe ich was Interessantes gelernt. Da war die Frage dann, ach, renovierst du gerade? Weil da ist Chaos wohl anerkannt irgendwie. Chaos ist okay, wenn man gerade renoviert dann oder wenn man gerade umzieht, dann packt man gerade Zeug ein und so weiter. Und so könnt ihr sich ungefähr vorstellen. Also bei mir sieht es manchmal so aus, als ob ich gerade umziehe oder renoviere. Also für andere Leute, die würden das so bei sich aussehen lassen oder akzeptieren, wenn sie gerade renovieren oder umziehen. Ansonsten nicht. Bei mir ist es vielleicht generell eher so. Und insofern kann ich aber ja dann sagen, nein, ich ziehe gerade um oder ich renoviere. Na gut, bei Nachbarn ist es ein bisschen schwierig. Die kriegen vielleicht mit, dass ich dann irgendwie dauernd renoviere. Oder die sagen, aber du wolltest doch umziehen, jetzt wohnst du immer noch da. Andererseits, man ist ja eigentlich den Leuten, mit denen man sonst nie viel zu tun hat, auch diesbezüglich keine Rechenschaft schuldig. Aber nur so für euch als Tipp, also wenn ihr Leute selten trefft und die kommen bei euch zu Besuch, sei es der Kaminkehrer oder für irgendeine handwerkliche Tätigkeit oder sowas, dann sagt einfach, ja, ich ziehe gerade um, renoviere gerade, hier ist gerade, falls es euch stört an der Stelle. Oder ihr sagt einfach, ich hoffe, es stört sie nicht, aber also mich stört sie mich gar nicht, aber für sie ist es vielleicht ungewohnt, diese Unordnung. Kleiner Tipp aber, zum Teil aus erster Hand, zum Teil sekundär erzählt bekommen, so Handwerker und so weiter kommen in die unterschiedlichsten Räume rein. Das heißt, die kennen die gesamte Skala. Alles zwischen, da liegt sämtlicher Unrat der letzten 3 Jahre noch irgendwie mit verfaulten und verschimmelten Sachen, bis hin zu, das ist eine total sterile Wohnung sozusagen, da darfst du normalerweise gar nicht betreten. Natürlich ist es für die unangenehm, wenn sie in so komplett verwahrlosten Sachen sind, wo wirklich Zeug vor sich hinschimmelt und die durch Müllberge warten musst, weil einfach der Müll nicht mehr weggebracht werden kann, weil derjenige das Haus nicht verlassen kann. Das ist unangenehm. Unordnung ist für die auch noch bedingt unangenehm, weil sie einfach halt weniger Platz haben, für sich vielleicht irgendwie auszubreiten. Bisschen, ja, also das ist einfach eine funktionelle Beeinträchtigung vielleicht. Ist aber schon okay. Wenn es nicht top sauber ist und da ein bisschen Zeug rumsteht, ist es für die gut, weil die müssen ja in einem Bereich arbeiten. Sie renovieren ja, also sie machen da ja was drin. Das heißt, das ist eigentlich deren natürliches Arbeitsumfeld. Und wenn sie es danach wieder verlassen können und in ihre vielleicht ordentlichere Wohnung am Abend zurückkehren, ist für die alles in Ordnung. Die haben damit gar kein Problem. Die haben aber ein viel größeres Problem mit den ganzen ordentlichen Leuten, wo sie wirklich reinkommen und im Prinzip ja Chaos machen. Also bei sehr ordentlichen Leuten haben Handwerker echt eine harte Zeit, weil sie erstmal ihr ganzes Zeug da reinschleppen, was dann rumsteht, was den Leuten, oh, ist das stressig, oh, was haben sie denn da, müssen sie alles rumstehen lassen, oh, so viel Chaos, oh, sonst was. Gott, lieber Bewohner, kannst du bitte einfach mal spazieren gehen und sonst was. Ich muss hier arbeiten, ich muss hier kurz eine Weile Chaos machen. Ja, ich mache auch ein bisschen Dreck hier. Und ich versuche einen Großteil wieder wegzumachen. Ja, ich mache es wieder weg. Ja, ist gut. Ich hoffe, ich finde jedes Staubkrümelchen. Und dann vielleicht trotzdem Beschwerden kommen und so weiter. Also es gibt auch, ich habe das auch live mitbekommen, Leute, wo wirklich dann Handwerker kommen, weil wirklich dringend Arbeiten notwendig sind, weil die das selber alles nicht hinkriegen. Und dann mussten die ihre Schuhe ausziehen und mussten die Füße waschen und ich glaube auch die Hände waschen. Ich weiß nicht, ob sie komplett duschen mussten, das glaube ich nicht. Aber auch mit der Kleidung, ob die wirklich sauber ist. Und die ganzen Geräte und Sachen, und das musste dann eingepackt werden, weil es sollte ja kein Dreck und keine Sachen irgendwie reingebracht werden. Respekt, dass die das mitgemacht haben. Das ist nicht so einfach. Das heißt, eigentlich kommen solche Leute mit Unordnung einigermaßen gut klar und im Zweifel haben sie eh schon alles gesehen. Ja? das ist nicht so das Thema. Dennoch, natürlich dürft ihr gerne aufräumen, bevor Handwerker kommen und so weiter. Die haben da normalerweise nichts dagegen. Das ist schon alles gut. Und solltet ihr selber Handwerker sein, da eigene Erfahrungen haben, also ich bin immer an Storys aus erster Hand interessiert, natürlich völlig anonym. Das heißt, aber ich glaube, das sind einfach Menschen, die bekommen einen viel besseren Einblick in die Breite und Vielfalt unserer Gesellschaft und wie Menschen wirklich leben und sehen halt nicht nur so dieses Instagram-Hochglanz-Ding nach außen. Also nicht nur so dieses, nein, wir sind die ganz Ordentlichen, sondern sehen halt mal, wie es real vielleicht auch wirklich ist. Gerade wenn sie halt irgendwie zu irgendwelchen Zeiten, wo die Leute es nicht einplanen kommen mussten, kommen. Also irgendwo halt irgendwie ein Wasserrohr defekt oder sowas und die müssen halt schnell rein und die Leute konnten nicht vorher aufräumen. Ja, dann bist du halt mit der Realität konfrontiert, so wie Leute halt real leben. Und dann realisierst du auch, hey, das ist völlig in Ordnung so. Andere leben auch so. Ich muss mich gar nicht so schämen oder anstellen. Oder du realisierst halt, mit was kommst du gut klar oder mit was kommst du nicht gut klar. Und nebenbei bemerkt, die anderen, die, glaube ich, die sehr viel mitkriegen von Realität, sind wirklich so Notaufnahmen, Ärzte oder auch Ärzte, die halt irgendwo nach Hause kommen, irgendwie in irgendwelche Bereiche. Bedingt auch Polizei, die irgendwo rein muss, wobei Polizei halt oft das Problem hat, dass sie, um das mal zu bemerken, oft halt mit Problemlagen konfrontiert werden. Das heißt, die einen Großteil dieser Normalsituationen überhaupt nicht mitkriegen und dadurch, glaube ich, schon ein bisschen verzerrtes Bild auch haben dann von der Realität von Gesellschaft und Leuten. Aber so ein Arzt, der quasi zu irgendjemand kommt, weil der irgendwie nachts irgendwelche Krämpfe hat oder sowas, ja, das geht durch die ganze Breite der Bevölkerung hindurch. Das sind ganz verschiedene Leute und die sehen halt einfach real, wie existieren und leben Menschen eigentlich unter verschiedenen Bedingungen. Und haben da einen ganz guten Eindruck. Insofern, solche Sachen finde ich immer sehr interessant und solche Schilderungen. Und das hilft einem auch wirklich besser, nochmal gewisse Dinge einzuordnen, aber natürlich Datenschutz, Anonymität und so weiter. Es geht eher um so abstrakte Erkenntnisse daraus. Dennoch, falls ihr diesbezüglich selber Probleme habt mit irgendwelchen Sachen, überlegt einmal, wie viel wollt ihr der Gesellschaft gegenüber quasi an Verpflichtungen hier wahrnehmen? Gibt es bestimmte Leute, die zu euch kommen, die vielleicht ein besonderes Bedürfnis auch haben? Also die auch sagen, ich fühle mich bei dir nur wohl, wenn eine gewisse Ordnung herrscht. Dann müsst ihr abwägen, könnt ihr das leisten? Könnt ihr, also weil ihr seid wahrscheinlich besorgt und wollt demjenigen auch entgegenkommen, dann musst ihr überlegen, kannst du das leisten? Schaffst du das? Wie vermittelst du das? Wie kannst du jemand vielleicht auch klar machen, dass du sagen kannst, ich würde gerne, aber schaff's nicht? Oder inwiefern du vielleicht auch sagen kannst, du, pass mal auf, ich habe extra für dich, habe ich jetzt viel aufgeräumt, das ist vielleicht nicht perfekt, aber ich hoffe, du fühlst dich trotzdem wohl. Es ist mir wichtig, dass du dich wohlfühlst. Ich hoffe, wir können hier irgendwie einen guten Kompromiss erzielen. Schlecht ist halt, wenn du dich in Konflikt gedrängt fühlst und dann sagst, also das führt dann oft zu Ausweichstreitereien quasi, wo man anderen Leuten dann andere Dinge vorwirft, die abwertet, auf die falschen Dinge eigentlich antwortet und die falschen Dinge streitet. Das wäre völlig sinnlos eigentlich. Das passiert aber halt auch manchmal dann. Wenn halt zwei verschiedene Bedürfnisse, zwei verschiedene Fähigkeiten, zwei verschiedene Lebensrealitäten, zwei verschiedene Annahmen von Normalität halt zusammenprallen. Und ansonsten hilft euch das vielleicht eben halt, so wie ich es erklärt habe, vom Verständnis her ein bisschen mehr, dass man wirklich sagt, es gibt halt auch Dinge, die will man nicht weggeben, weil sie einem halt wichtig sind, weil sie einen an wichtige Dinge erinnern, weil sie im einem eine emotionale Stütze sind sozusagen. Also das gibt's ja auch, emotional support. Bestimmte Dinge geben einem emotionalen Support, weil sie einen an bestimmte Dinge erinnern, anknüpfen, ein Rest von Sachen sind, die man halt eigentlich verloren hat, aber trotzdem behalten will. Erinnerungsstücke, Erbstücke sind das ja oft auch, Ja, da kennt man das Konzept vielleicht alle hier. Und da ist es natürlich wichtig, dass man hochgradig sensibel ist an der Stelle. Das heißt, jemand, der dort übergriffig ist und dort sagt, ich räume das mal für dich auf, ich werf mal Sachen für dich weg oder ich hab das mal entsorgt, den alten Scheiß. Ja, für den war das vielleicht wirklich nur alter Scheiß. Und für den anderen war das aber halt das, wo ein ganz wichtiger emotionaler Wert noch dran hing, eine ganz tiefgreifende Verletzung, Verlust und sonstige Sachen. Das kann emotional existenziell bedrohlich sich anfühlen. Und auch solche Dinge gibt es ja immer wieder in, ich sag mal, Beziehungskontexten, wo andere, verschiedene Leute in den gegenseitigen Bereich halt quasi hineinkommen und dann sich das irgendwie arrangieren muss, diese verschiedenen Bedürfnisse und Annahmen. Und gerade die Idee heraus, dass man jemand anderem ja dabei hilft, indem man Dinge übernimmt, kann da ganz schwierig sein. Und das ist aber ein großer weiterer Teil, den ich euch dann gleich einfach, wo ich euch auf die nächste Episode vertröste. Dieses, wie kann ich anderen Leuten helfen und das übernehmen und was habe ich da oft in Beziehungskontexten, insbesondere auch im größeren Rahmen Neurex A, ADHS und so weiter für eine Problematik. Schatz, lass mir doch helfen, ich räume für dich auf. Super, oder? Wo könnte das Problem liegen? Und in einer weiteren Episode werde ich euch dann mal das Konzept mit diesen Ankern, also den Souvenirs oder den Anknüpfungspunkten, die wir haben, vielleicht nochmal ein bisschen auseinandersetzen, wenn es darum geht, wie kann man das Ganze konstruktiver nutzen. Das ist vielleicht keine ganz so große Folge oder kein ganz so großes Thema, aber das mache ich dann auch nochmal. Also diese Chunking, Anchoring, wie benutzt man dieses Konzept an irgendwelchen Stellen? Also, nächste Episode, Beziehungen und Schatz, ich helfe dir mal. Schatz, lass mir dir doch helfen. Und dann eben dieses eher auf Lernen und Erinnern und so weiter ausgerichtete Konzept mit Chunking und Anchoring und ja, das kann vielleicht sogar bis in die Konzepte von Therapie und so weiter hinein dann gehen. Da gibt's auch schöne Ansatzpunkte, die ich auch schon längst mal erzählen wollte. Mal sehen, ob ich das alles noch hinkriege und im Kopf behalte, in Erinnerung behalte, den Zugriffspfad dazu in meiner inneren Bibliothek sozusagen mir noch erhalte und konserviere, bis ich es dann wirklich erzählt habe. Bleibt dran, hört wieder rein, seid gespannt, ob ich es hinkriege oder ob ich über irgendwas ganz anderes faseln werde. Wir werden sehen. Bis dahin. Viel Spaß in eurem Leben, in eurer Ordnung, Unordnung und macht euch keinen zu großen Kopf drum, dass da irgendwas vielleicht anders ist, als andere Leute es brauchen. Hauptsache, es passt für euch. Das war's für heute. Wir hören uns wieder bei
Evomantis. 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 Evil Mantis.